Hallo und schön, dass du da bist zur 52. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Carina Oberrinder-Herold, Heilpraktikerin mit über 25 Jahren Erfahrung und Schwerpunkt Frauenheilkunde. Nach ihrem Start als klassische Homöopathin erweiterte sie ihr Fachwissen als Hormon- und Mikronährstoffcoach sowie in Hypnose und bioidentischer Hormonersatztherapie. Heute unterstützt sie vor allem Frauen mit Zyklusstörungen, Kinderwunsch oder Wechseljahrsbeschwerden mit einer individuellen Kombination aus Hormonen, Mikronährstoffen, Schüsslersalzen, Homöopathie und Phytotherapie. In der heutigen Folge geht es um das Hormongleichgewicht und wie wir erkennen, wenn es gestört ist. Wir sprechen über das Zusammenspiel von Stress, Schilddrüsen und Geschlechtshormonen und die Folgen von chronischem Stress. Außerdem erfährst du, welche Nährstoffe, Ernährung und Alltagsschritte deine Hormonbalance unterstützen. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Carina und schön, dass du heute mit mir eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, danke schön. Mir geht es heute sehr gut und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Ich freue mich tatsächlich auch sehr und ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei uns bist und wir über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, wo wir so in unserem Podcast tatsächlich auch noch nie oder wenn nur einmal, würde ich schätzen, drüber gesprochen haben. Also ein ganz spannendes und neues Thema für unsere Zuhörer auch. Und zwar geht es ja um das Thema Hormongleichgewicht. Und Hormone begleiten uns ja auch tagtäglich, ob wir wollen oder nicht. Und sie steuern auch unzählige Prozesse im Körper, Schlaf, Zyklus und so weiter. Und für viele ist, glaube ich, das Thema Hormongleichgewicht vielleicht ein Begriff, mit dem sie sich auch eher nicht so häufig beschäftigen, außer wenn man wirklich Probleme damit hat. Aber so, das ist kein klassisches Thema, was einem irgendwie so im Alltag begegnet, dass man sich, glaube ich, drum kümmern würde. Und deswegen finde ich es super spannend, dass wir heute darüber sprechen, ein bisschen aufklären auch darüber, was das eigentlich bedeutet. Genau, und unsere Zuhörer einfach mal mitnehmen in die Welt der Hormone. Genau, und um einfach mal direkt reinzustarten, fangen wir doch einfach damit an, was bedeutet denn überhaupt Hormongleichgewicht und woran kann ich vielleicht auch merken selbst, dass ich nicht im Hormongleichgewicht bin?
Mhm, genau, ja, super Thema wirklich. Es betrifft wirklich sehr, sehr viele Frauen. Und die meisten wissen es tatsächlich nicht, beziehungsweise wenn man dann mit Beschwerden, eben wie du schon genannt hast, Zyklusbeschwerden, klassisch Migräne, Gewichtsprobleme, Schlafprobleme, also alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, keine richtigen Krankheitsbilder, aber man fühlt sich einfach unwohl. Wenn man damit zum Arzt geht, heißt dann oft, ja, alles in Ordnung und die Werte passen. Aber trotzdem fühlt man sich als Frau nicht wirklich in seiner Mitte und nicht wirklich gut. Wenig Energie, wenig Kraft und ja, vielleicht auch von der Stimmung, von der Psyche ein bisschen angeschlagen. Und wenn man dem Ganzen dann mal ein bisschen auf den Grund geht, kommt man dann schon auch dahinter, dass es sehr oft an den Hormonen liegt. Und da ist es eben nicht nur ein Hormon, was raussticht, sondern eben dieses hormonelle Gleichgewicht. Weil man muss sich das so vorstellen wie so ein Mobile, ne, wo eben ganz viele Hormone zusammenspielen und wenn eins aus dem Gleichgewicht gerät, wirkt sich das auch immer auf die anderen aus. Es gibt so ein hormonelles Dreieck, sagt man. Also das ist sind die Schilddrüsenhormone, die Geschlechtshormone und unsere Stresshormone, die eigentlich alle ausbalanciert sein sollten. Und wenn man das jetzt schon hört, weiß man einfach, also allein Stress haben wir alle fast mehr oder weniger. Wenn da was eben nicht optimal läuft, wirkt sich das dann auch schon wieder auf Schilddrüse, auf Geschlechtshormone aus. Oder eben auch andere Themen. Manche Frauen haben ja Schilddrüsenprobleme, haben Hashimoto, also eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Und das wiederum kann sich dann auch wieder auf die anderen Hormonsysteme auswirken. Und wenn man dann eben beim Arzt in der Behandlung ist, wenn dann auch wirklich mal was gefunden wurde, ist es oft so, der Frauenarzt konzentriert sich auf die Geschlechtshormone, der Hausarzt oder Internist konzentriert sich auf die Schilddrüse, wenn Hashimoto besteht. Für die Stresshormone heißt es immer nur, ja, sie müssen halt Stress reduzieren. Aber dass sich einer mal die Mühe macht, das Ganze ganzheitlich anzuschauen und dann auch mal wirklich zu sagen, wir müssen an allen Stellschrauben drehen, damit da wieder Ruhe reinkommt und auch wirklich unterm Strich wieder mehr Wohlbefinden, das kommt leider in der heutigen Zeit nach wie vor viel zu kurz.
Ja, es ist super spannend auf jeden Fall, was du erzählt hast und hat einen guten Einstieg auch ins Thema gegeben. Und ich glaube, dass Hormone, also wenn man an Hormone denkt, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch eher ein Frauenthema. Und vor allem, ich glaube, in erster Linie bringt man Hormone mit Wechseljahren zusammen, mit Schwangerschaftshormonen, wie man das irgendwie so klassisch kennt. Oder wenn man seine Periode hat und sowas, das ist ja das Erste, sage ich mal, was man in Verbindung damit bringt. Aber es ist natürlich auch Hormone sind für ganz, wie du gesagt hast, Stresshormone und so weiter, das kennen bestimmt auch viele, aber es ist irgendwie doch nicht so ein ganz, ganz bekanntes Thema, wie vielleicht so die klassischen, wie man es kennt, irgendwie, wenn man seine Periode hat oder sonst was. Genau, da kennt man es irgendwie von. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass es auch so, ja, wie du hast ja gesagt, wie so ein Dreieck so ein bisschen ist, dass die drei zusammenhängen. Und genau, vielleicht kannst du da auch nochmal genauer drauf eingehen, also auf die drei, Stress, Schilddrüse und Geschlechtshormone, wie die wirklich zusammenhängen. Also es sind schon drei eher unterschiedliche Bereiche, aber wie die sich vielleicht auch gegenseitig beeinflussen eventuell.
Ja, genau. Ich meine, fangen wir mal an mit den Geschlechtshormonen an sich. Allein da fängt es ja schon an, dass manche Frauen gar nicht wissen, dass sie vielleicht ein hormonelles Problem schon mit den Geschlechtshormonen haben, was natürlich nicht nur bei Frauen in den Wechseljahren, ich meine, da natürlich massiv auftreten kann, aber durchaus auch schon bei jüngeren Frauen oder eben auch Frauen, die die Pille absetzen. Also man muss generell sagen, wenn man die Pille nimmt, kann man dazu natürlich keinerlei Aussage treffen, weil dann natürlich die künstlichen Pillehormone das Zepter übernommen haben. Aber wenn dann eben eine junge Frau die Pille absetzt, wenn sie schwanger werden möchte oder eben, wie schon gesagt, in allen möglichen Umbruchsphasen, Pubertät, Wechseljahre, dann haben die Hormone doch ein ganz großes Zutun, wie wir uns fühlen. Ich meine, jede Frau, die mal schwanger war, weiß, wenn die Hormone plötzlich massiv ansteigen in der Schwangerschaft, dass man vielleicht plötzlich weinerlicher ist. Oder ne, andere Frauen kennen es vom PMS, also dem prämenstruellen Syndrom, dass sie vor der Periode plötzlich reizbar werden, Stimmungsschwankungen, vielleicht weinerlich. Also Hormone machen eigentlich ganz, ganz viel mit uns. Aber natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel vom Gewicht her. Wenn es ein Ungleichgewicht gibt zwischen Östrogen und Progesteron, kann es auch mal schnell zu Gewichtszunahmen kommen, auch im Sinne von Wassereinlagerungen, weil Östrogen einfach unser Hormon ist, was dazu führt, dass wir mehr Wasser einlagern. Und Progesteron ist eher das entwässernde Gegenspiel sozusagen. Und wenn es dann Ungleichgewicht gibt, merken wir das dann zum Beispiel. Wir merken es aber auch, dass wir zum Beispiel mehr Migräne bekommen oder kopfschmerzanfälliger werden. Manche Frauen eben speziell zum Zeitpunkt des Eisprungs in der Zyklusmitte oder dann eben typisch prämenstruell, bevor die Periode einsetzt oder eben an den ersten Tagen. Also Hormone machen ganz, ganz viel mit uns. Und deswegen ist schon mal erstmal wichtig zu wissen, was kann denn überhaupt hormonell bedingt sein? Und meistens ist es so, dass viele Frauen Progesteronmangel haben oder eine sogenannte Östrogendominanz. Einfach, weil, wenn man das ganze Zusammenspiel anschaut, Progesteron eigentlich nur mehr oder weniger in der zweiten Zyklushälfte gebildet wird, eben wenn der Eisprung stattgefunden hat. Aus dem Grafschen Follikel wird es dann umgewandelt und der Grafsche Follikel produziert dann dieses Progesteron, eben das Gelbkörperhormon, was dann in der Schwangerschaft weiter ansteigt oder bei Nichtbefruchtung dann absinkt und dann kommt es wieder zur Menstruation. Und oft ist es so, dass dann eben zum Beispiel hier nicht genug Progesteron gebildet wird in der zweiten Zyklushälfte oder eben typischerweise in den Wechseljahren, wenn gar nicht wieder regelmäßig Eisprünge stattfinden, dass dann einfach ein Progesteronmangel da ist. Oder aber auch der Körper kann Progesteron abziehen und in Cortisol umwandeln. Da haben wir schon einen direkten Zusammenhang zwischen Geschlechtshormonen und Stresshormonen, dass eben Cortisol für uns überlebensnotwendig ist, aber Progesteron rein theoretisch nur zur Fortpflanzung. Und in Stresssituationen sagt der Körper natürlich, wäre jetzt ganz ungünstig, mich jetzt fortzupflanzen. Deswegen kann man dann Progesteron sozusagen in Cortisol direkt umwandeln. Und das unterstützt natürlich dann wiederum dieses Ungleichgewicht der Hormone, sprich zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron. Und ja, viele Frauen haben damit eben Probleme, ohne das zu wissen. Und das sind eben auch so feine Nuancen, wenn man damit zum Arzt geht, selbst wenn der mal sich die Mühe macht und Hormone tatsächlich misst, wird da selten was festgestellt, weil es nicht an dem groben Pool, also an der großen Menge an Hormonen mangelt, seitens dann wirklich in den Wechseljahren, sondern einfach nur so kleinere Nuancen sind, die dann abgezogen werden und zum Ungleichgewicht führt. Und ja, das macht dann eben ganz, ganz viele Beschwerden bei der Frau. Klar, wenn sie unregelmäßige Zyklen hat, so kurze oder schmerzhafte, starke Periodenblutungen, also Fehlgeburten, sonstiges, da wird dann schon mal öfters nachgeschaut, aber eben auch so andere Sachen, PMS-Symptome auch, wie schmerzende Brüste vor der Blutung, die eben durch einen Östrogenüberschuss auch bedingt sind, oder eben Kopfschmerzen, Menstruationskrämpfe an sich, aber auch hin zu psychischen Problemen wie eben Vergesslichkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, aber auch andere Sachen. Der Schlaf wird beeinträchtigt, der Blutdruck kann drunter leiden, Knochen sowieso, ne? Man sagt ja auch nicht umsonst Osteoporose, dann eben, wenn die Wechseljahre durch sind, ist ein Riesenthema bei uns Frauen. Die Schilddrüse wird mit beeinflusst. Also es gibt ganz, ganz viel, wo der Arzt im Normalfall gar nicht gleich an hormonelles Ungleichgewicht denkt, aber die Frauen doch unter den Beschwerden massiv leiden können. Das war jetzt ganz schön viel. Vielleicht lasse ich dir erstmal Zeit, jetzt mal nachzufragen, ob das jetzt so verständlich war.
Also es war auf jeden Fall super erklärt. Ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema. Und wie du auch gesagt hast, betrifft ja auch eben nicht nur Frauen in den Wechseljahren oder in der Schwangerschaft, aber da merkt man es auch richtig. Also man kennt ja auch irgendwie viele Schwangere, wo du gesagt hast, auch dann wird man weinerlich oder sehr emotional. Und das sind ja so, weil ein Hormongleichgewicht kann man natürlich sonst nicht so richtig greifen. Das ist ja nicht wie ein gebrochenes Bein, wo man es einfach vielleicht so hat. Aber das sind so Auswirkungen, die man dann ja wirklich wahrnehmen kann. Oder auch schmerzende Brüste, was du gesagt hast, während der vor der Periode. Und das sind ja auch so Sachen, wo man es dann dran festmachen kann, dass man auch für sich als Frau vielleicht versteht, bedeutet dann eben, dass bei meinem Hormon eben was passiert. Und das finde ich immer gut, wenn man es so ein bisschen greifbar macht, bei so Themen, die man eben nicht sieht, die nicht äußerlich stattfinden. Genau. Aber ich fand es super, super spannend auf jeden Fall. Und genau, also das Thema Geschlechtshormon ist natürlich auch ein Riesenthema und ja, könnte man wahrscheinlich noch Stunden weiter quatschen. Aber wir sind ja heute wirklich wegen allen, ich sag mal wegen den drei Schilddrüsenstress und Geschlechtshormone hier. Deswegen darfst du gerne natürlich jetzt auch noch zu den anderen beiden ein bisschen was erzählen.
Genau, genau. Kommen wir dann noch zur Schilddrüse. Die Schilddrüse ist heutzutage, glaube ich, bei uns Frauen ein ganz, ganz großes Thema, weil es eigentlich viele Frauen betrifft, bewusst oder unbewusst. Also manche haben natürlich die Diagnose, Hashimoto ist so ganz gängig. Andere haben einfach so, ja, latente Unterfunktionen zum Beispiel. Aber eben auch die Schilddrüse, weil sie eben, ja, hormonell bedingt ist und durch die anderen Systeme, eben Geschlechtshormone und Stresshormone, auch massiv mit gestört werden kann, gibt es da leider in der heutigen Zeit ganz viel Beschwerden. Und ja, das wissen einfach viele Frauen, die eine Unterfunktion haben. Ich fühle mich müde, ich nehme an Gewicht zu, der Stoffwechsel passt nicht mehr so, ich friere viel leichter. Also denen fehlt auch richtig die Energie. Also eine Schilddrüsenunterfunktion betrifft den ganzen Körper. Und eben auch die kann getriggert werden oder eben noch massiv angestoßen werden durch die Geschlechtshormone oder Stresshormone. Also bei den Geschlechtshormonen ist es so, dass eben Progesteron die Schilddrüse ein bisschen mit pusht, ein bisschen unterstützt. Und da hat man es ja auch gerade schon drüber, dass viele Frauen Progesteronmangel haben oder einen Östrogenüberschuss. Und dadurch eben schon allein der Schwung von den Geschlechtshormonen sozusagen fehlt, der die Schilddrüse ein bisschen anpusht. Und im Gegensatz dazu ist es auch so, dass wenn man zu viel Östrogene hat, was leider in der heutigen Zeit auch durch die vielen endogenen Disruptoren, sagt man das so fachmännisch, durch Umweltsubstanzen, die einfach eine hormonelle Wirkung haben am Hormonrezeptor, eben zum Beispiel viele Plastikbestandteile, wissen wir mit heutzutage, dass die eben hormonell wirken können, also sprich den Hormonrezeptor besetzen und ihre Wirkung entfalten, aber natürlich keine Hormone in dem Sinn sind, aber eben dann so eine Östrogendominanz mit anfeuern können. Und zu viel Östrogen wiederum bremst die Schilddrüse. Also oft ist es eben dann genau so, dass das, was wir bräuchten, fehlt, also das Progesteron. Und von dem anderen haben wir dann teilweise zu viel vom Östrogen und beides wirkt sich negativ auf die Schilddrüse aus. Das ist dann auch ein Grund, man muss eben auch zum Beispiel beim Kinderwunsch, wenn das nicht funktioniert, auch immer die Schilddrüse mit im Blick haben, dass eben da ja eine gute Stoffwechsellage von der Schilddrüse vorliegt, weil sonst tue ich mir auch wahnsinnig schwer, überhaupt schwanger zu werden. Das merken leider auch sehr viele Frauen. Und ja, was die Stresshormone betrifft, vorhin hatte ich es auch schon kurz gesagt, der Körper hat eben eine Möglichkeit, wenn wir uns den Hormonsyntheseweg anschauen, was wir jetzt im Podcast natürlich schlecht zeigen können, aber da muss man sich das vorstellen, dass es von der Ursprungssubstanz Cholesterin, das ist so der Baustoff unserer ganzen Steroidhormone, geht es weiter ins Pregnenolon und dann kommt das Progesteron und das kann eben dann auch weiter verstoffwechselt werden zu unseren ganzen anderen Geschlechtshormonen, Testosteron, Estradiol, Estriol und so weiter, aber eben auch abgezogen werden ins Cortisol. Und Cortisol ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, überlebensnotwendig, also ohne Cortisol würden wir wirklich sterben. Ohne Progesteron können wir leben. Die Lebensqualität ist zwar jetzt nicht so gut, aber für den Körper eigentlich nur wirklich notwendig, wenn wir schwanger sind, damit die Progesteron ist auch das schwangerschaftserhaltende Hormon, eben dass die Schwangerschaft aufrechterhalten wird, dass es nicht zu einer Fehlgeburt kommt. Und so gesehen ist es einfach in der heutigen stressigen Zeit immer ein Problem bei zu viel Stress. Selbst wenn man Progesteron zuführen würde von außen, heißt es nicht unbedingt, dass es auch wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird. Also sprich, Progesteron wirklich steigt. Wenn ich nichts dagegen mache, dass einfach mein Stresslevel in einem normalen Zustand ist. Weil sonst kann der Körper eben das einfach umwandeln in Cortisol, wo er es viel dringender braucht. Eben gerade, weil vielleicht auch die Nebenniere, die für die Cortisolproduktion zuständig ist, an ihre Belastungsgrenze kommt bei dauerhaften zu vielem Stress und deswegen natürlich dann gern darauf zurückgreift und Progesteron umzuwandeln in Cortisol. Also sprich, dadurch wird eben so ein Ungleichgewicht auch wieder geschürt.
Ja, das war auch nochmal zu den beiden Schilddrüse und Stresshormon auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Und ich glaube, dass zum Thema Stress, das kennen wir auch alle, dass irgendwie jeder hat zu viel Stress und nimmt sich auch nicht mehr so wirklich die Pausen und einem ist gar nicht so bewusst, was es dann wirklich für Auswirkungen auch hat, wo du dann auch das Thema Schwangerschaft natürlich ansprichst. Also dann sollte man natürlich so wenig wie möglich Stress auch haben, damit dann alles gut auch abläuft und nicht noch Komplikationen sind. Aber dass man sich das eben auch dann so bewusst macht, wenn du das so erzählst, wie wichtig das eben ist, dass man ein gutes Gleichgewicht hat. Und natürlich gibt es auch mal stressige Phasen und es gibt ja auch, sage ich mal, wie bei einer Hochzeit oder sowas, schönen Stress, wo man sich drauf freut. Aber es sollte natürlich einfach kein Dauerzustand sein, dass man immer im Stress ist, weil es eben nicht so besonders gut ist. Und das ist ja zum Beispiel auch, ich sag mal, beim Thema Schlaf. Es gibt so viele Menschen, die auch mit dem Schlaf Probleme haben und da spielt ja Stress auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also das ist ja auch, wenn können Leute kommen überhaupt nicht mehr runter abends, wenn sie im Bett liegen. Und es kann ja auch so vieles kann auch irgendwie Stress auslösen. Also
klar, ja, es gibt auch entweder den selbstgemachten Stress, dass man auch zu viel Freizeitstress hat, ne? Wenn man denkt, ich muss dies und das und möchte das nicht verpassen, mal den Stress auf der Arbeit, vielleicht Stress in der Familie, vielleicht ist man pflegender Angehöriger, ne? Dass man Kinder pflegt oder ältere Menschen in der Familie oder es gibt auch körperlichen Stress, also wenn ich stille Entzündungen, chronische Entzündungen oder was habe, das stresst mein Körper von innen heraus. Also es gibt ganz, ganz viele Stressfaktoren, aber um wirklich Ruhe reinzubekommen ins Hormonungleichgewicht, gehört es dann natürlich dann auch dazu, hier wie so ein Detektiv auf die Suche zu gehen, was stresst mich denn, wo kann ich bewusst was ändern oder wo kann ich mir helfen lassen, um eben diesen Stress zu reduzieren. Weil wie du sagst, gerade wenn man sehr gestresst ist, kennen wir, glaube ich, alle von solchen Phasen, dass wir gar nicht zur Ruhe kommen, dass wir gar nicht schlafen können. Und das liegt dann auch wieder mit dem Melatonin, mit unserem Schlafhormon zusammen. Die sind ja beide Gegenspieler. Also Cortisol macht uns früh munter. Das heißt, wir wachen auf, wenn unser Cortisolspiegel langsam ansteigt. Na, 2 Stunden nach dem Aufstehen hat der Pegel den höchsten Wert und dann fällt das Cortisol schon wieder langsam ab, bis es am Abend unten ist, wir langsam wieder müde werden, weil dann eben auch, wenn Cortisol unten ist, vom Level her, steigt unser Melatonin an, das Schlafhormon. Also die beiden wechseln sich ab im Lauf des Tages Morgens eben steigt Cortisol an, abends steigt Melatonin an. Und eben dann, wenn beide ausgewogen sind, dann passt es auch tagsüber mit der Energie und abends dann mit der Ruhe, mit dem guten Schlaf. Und dann ist es eben auch so, wenn es da Probleme gibt, muss man sich unbedingt auch die beiden Hormone mal anschauen. Woran liegt es denn, dass man schlecht schläft?
Ja, ganz, ganz richtig, genau. Und da hast du jetzt auch das schon so ein bisschen angesprochen. Das wäre jetzt so ein bisschen überleitend. Also wenn man halt chronischen Stress hat, sage ich mal so. Man ist dauerhaft im Stress, man kommt da nicht runter. Aus welchen Gründen auch immer, wie du sagst, es ist auch manchmal wirklich familiär bedingt. Ist ja nicht immer der Job, was man vielleicht häufig auch denkt, sondern es ist wirklich vielleicht eine Pflege von einem Angehörigen und da muss man das noch machen und das und es kommt alles zusammen. Und dann hast du schon gesagt, dann ist natürlich, wir kommen nicht mehr zur Ruhe und du hast ja auch gesagt, dass es wichtig ist, dass das Cortisol und Melatonin, das ist natürlich das im Gleichgewicht und dass es gut passt, damit wir auch schlafen können und Energie haben. Vielleicht kannst du nochmal genau sagen, was denn dieser chronische Stress für Auswirkungen auf unser gesamtes Hormonsystem haben. Also wir sprechen hier über Schilddrüse, Geschlechtshormone und Stresshormone heute und wie sich das vielleicht auf das Gesamte auswirkt, was da noch so zugehört.
Mhm, genau, also im Prinzip kann man sagen, wenn wir chronischen Stress haben, dann spüren wir es überall. Also sprich, der Zyklus ist gestört, teilweise läuft nicht optimal ab. Wir spüren es in der Psyche, uns geht's nicht gut. Wir spüren es in der Energie, das, was nicht passt. Der Schlaf wird drunter leiden. Also letztendlich auf Dauer werden sich die Nebennieren vielleicht sogar erschöpfen oder eben nicht mehr ihre volle Leistung bringen können. Wir kommen gar nicht mehr in die Gänge. Wir stehen früh auf und können uns eigentlich eine Stunde später schon wieder zum Schlafen hinlegen. Der Zyklus kann auch ganz ausbleiben. Also es gibt ganz, ganz viel, was so ein chronischer Stress mit uns macht. Natürlich auch fördert es die Situation, dass natürlich auch stille Entzündungen im Körper vermehrt vorkommen können, weil natürlich auch Cortisol fürs Immunsystem ganz stark wichtig ist. Also da kann man ganz viel aufzählen und was dann letztendlich schief läuft. Aber den Frauen geht es dann wirklich nicht gut. Ich meine, jeder von uns hatte mal stressige Phasen, aber wenn es dann wirklich chronisch wird, über Wochen, Monate hinweg geht, dann sind wir einfach teilweise nicht mal leistungsfähig. Ne? Ich meine, im schlimmsten Fall landen wir im Burnout, aber ich meine, so weit muss man es gar nicht kommen lassen, sondern wirklich dann schon selbst dran denken, okay, was kann ich jetzt tun, wo kann ich meine Systeme ein bisschen unterstützen, eben auch, dass man schaut, alle drei anschauen, Geschlechtshormone, Schilddrüse und natürlich Stresshormone, wo kann ich denn irgendwas verbessern, damit ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Natürlich gehört natürlich Änderung der Lebensführung immer dazu. Also wenn ich selber mir viel Stress mache, dass ich da ein bisschen reduziere, dass ich mir ja Ruheinseln einbaue oder dass ich mir auch Entspannungsmaßnahmen etc. anschaue, was mir gut tut, wo ich runterfahren kann. Genau, und entsprechend muss dann jeder für sich den Weg gehen, aber natürlich idealerweise mit irgendeinem Therapeuten, der darauf auch spezialisiert ist, weil selber allein tut man sich dann teilweise schon ein bisschen schwer.
Ja, das ist genau der Punkt auch, dass man es häufig alleine vielleicht auch nicht schafft, manchmal die Motivation auch nicht da ist oder man auch nicht weiß, was man so richtig macht. Dann macht man vielleicht Dinge, macht es falsch, weil man irgendwie das Richtige auch für sich nicht findet. Und ich glaube, es ist wirklich gut, jemanden da an der Hand zu haben, der einem den Weg zeigt und der einem erklärt, warum es auch wichtig ist, aber auch, wie man es schaffen kann. Weil das ist, glaube ich, manchmal auch der Einstieg, der so schwierig ist, da hinzukommen oder sich es auch einzugestehen überhaupt oder es zu merken. Also es gibt so viele Punkte, weswegen da eine Unterstützung durch den Therapeuten einfach super wichtig ist und vor allem dann auch bei der Genesung natürlich. Also zu schauen, was fehlt im Körper auch, wo kann man optimieren, das kann man ja selber häufig gar nicht. Und dann auch vielleicht zu gucken, wie sieht meine Ernährung aus? Ernähre ich mich nur von Fastfood, weil ich habe keine Zeit, habe keine Lust auf Kochen und esse nur Mist, trinke vielleicht sehr viele Softgetränke oder viel Alkohol, weil ich denke, das bringt mich runter, rauche noch, um Stress zu kompensieren, also einen ungesunden Lebensstil zum Beispiel auch noch dabei, was natürlich dann auch nicht förderlich ist. Und da gibt es so viele Punkte, wo ein Therapeut auf jeden Fall unterstützen kann. Ganz, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall natürlich auch mit aufklären muss, ne, was eben, wie du schon gesagt hast, alles dazu beiträgt. Und wir kennen das ja selber, wenn wir im Stress sind, dann ernähren wir uns nicht gesund, weil wir gar nicht die Zeit dazu haben, jetzt ausgiebig zu kochen und gesund zu kochen. Dann gibt's halt mal eventuell mal schnell was, eine Pizza oder irgendwas, was schnell geht. Schlimmer wäre natürlich noch diese ganzen Fertigprodukte, ne, wo noch Zusatzstoffe drinstecken, keinerlei Vitamine mehr vorhanden sind und natürlich auch noch von der Zubereitung her auch wieder viele endokrine Disruptoren, also viele Stoffe drin sein können, die auch wiederum diese Hormonungleichgewicht mit fördern. Eben zum Beispiel, wenn ich so klassisch, sage ich jetzt mal, Dosenravioli, ne, mal schnell warm mache. Allein in solchen Konservendosen sind wieder innen drin von der Beschichtung Bestandteile, die eben auch wieder eine Östrogendominanz fördern können. Genau. Natürlich ist auch oft dann, wie du gesagt hast, zu viel Koffein. Ne? Klar, wenn ich merke, ich bin müde, ich bin nicht leistungsfähig, der Körper schafft die Cortisolproduktion nicht mehr alleine aufrechtzuerhalten. Dann greife ich natürlich dann öfters mal zu einem Espresso, Kaffee oder eben ja koffeinhaltige Softgetränke, um mich ein bisschen zu pushen. Klar, dann steigt natürlich auch das Cortisol wieder an, aber das auf Dauer erschöpft auch wiederum unsere Nebennieren. Also sprich, das ist natürlich auch keine Lösung. Noch dazu enthalten solche Getränke auch oft viel Zucker oder ich haue mir selbst Zucker rein. Oder gerade wenn man eben Stress hat, dann gönnt man sich mal ein Stück Kuchen, weil natürlich dann auch wieder durch den Zuckerhaushalt wieder mehr Energie reinkommt in den Körper, was ich natürlich brauche, wenn ich so gestresst bin und erschöpft bin. Also das ist dann schon fast wieder ein Teufelskreislauf, aus dem man bewusst aussteigen muss, damit man da wieder Ruhe reinbekommt ins ganze System. Ne? Also sprich, man muss dann schon wirklich schauen, wo kann ich mich eben besser und gesünder ernähren, vielleicht auch heutzutage mit Meal Prep, ne, ein bisschen was vorbereiten, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen stressigen Arbeitstag oder so, auf Zucker reduzieren. Gesünder essen heißt auch proteinreicher sich ernähren. Weil gerade wenn wir Stress haben, dann greift man natürlich auch zu Gerichten, die immer schneller zu kochen sind, eben Pizza, Pasta und Co., die aber leider gar nicht oft so proteinreich sind und uns auch nicht richtig nähren wie andere vollwertige Nahrungsmittel, teilweise auch zu wenig Ballaststoffe enthalten, zu wenig Bitterstoffe auch. Eben Bitterstoffe sind ja auch ganz wichtig für den Hormonhaushalt, weil Bitter unterstützt die Leber und die Leber hat auch beim hormonellen Gleichgewicht eine ganz, ganz große Rolle, weil sie muss unsere Hormone entgiften, also sprich alle, die der Körper nicht mehr braucht, werden von der Leber entgiftet und Succin ist eine gute Leberleistung da natürlich ganz, ganz wichtig und die Leber freut sich, wie schon gesagt, über Bitterstoffe, das regt die Lebertätigkeit an. Und auch da ist in der Ernährung heutzutage so, dass selbst bittere Nahrungsmittel wie Radicchio, Rucola, Chicorée, was es alles gibt, dass die gar nicht mehr so wirklich bitter sind, sondern natürlich von der Züchtung her im Laufe der Jahre ein bisschen milder gezüchtet wurden, weil einfach bitter nicht mehr so gut ankommt, ne, in der heutigen Zeit vom Essverhalten her. Genau, und so gesehen muss man da einfach selber schauen, was kann ich denn dafür tun, damit ich meinen Körper zumindest von außen her unterstütze, ne? Dass ich eben auch viel trinke, viel Wasser trinke zur Entgiftungsleistung. Dass ich aber auch genauso schaue, wie kann ich eben meinen Schlaf unterstützen, weil Schlaf ist eigentlich unverhandelbar. Es ist auch das, was am schnellsten drunter leidet, wenn wir viel Stress haben, dass ich einfach gucke, was kann ich denn machen. Keine Ahnung, das fängt schon an, dass man ein, zwei Stunden vorm zu Bett gehen nicht mehr ans Handy schaut oder nicht mehr am PC sitzt, weil eben dieses blaue Licht natürlich auch wieder drum die Ausschüttung von unserem Schlafhormon Melatonin ein bisschen verhindert. Also da gehört ganz viel dazu, ne? Natürlich Ruhe, Entspannungsmaßnahmen, angenehme Schlaftemperaturen, also ganz, ganz viel, wo man sich selber dann schon ein bisschen schlau machen kann, wie kann ich denn meinen Schlaf verbessern, weil das natürlich auch ganz wichtig ist, für den Körper überhaupt wieder zur Energie zu kommen, gesund zu werden, wie auch immer. Also Schlaf ist am wichtigsten mit. Aber wie schon gesagt, eben auch Stressreduktion an sich, Pausen machen, in der Natur spazieren gehen, Atemtherapie, Atemübungen, Yoga, Meditation. Also ich glaube, da findet jeder für sich was, was ihm zusagt. Und wenn es mal nur 5 Minuten sind, die man sich rausnehmen kann, aber dann vielleicht einfach mal Fenster öffnen, sich hinstellen, einfach mal gleichmäßig und ruhig tief atmen. Ne? Da gibt es ja auch solche Atemübungen, dass man möglichst schnell dann runterfährt, dass sich das Nervensystem beruhigt. Genau. Ansonsten ist natürlich Bewegung an der frischen Luft idealerweise auch ganz gut, weil dann werden unsere Stresshormone abgebaut. Genau, das heißt, wenn ich Ärger mit dem Stress habe, nehme ich vielleicht mal nicht den Aufzug, sondern laufe einfach mal die Treppen bis zum nächsten Stockwerk oder wohin auch immer. Also man kann schon viel selber machen, wenn man denn so ein bisschen sensibel drauf schaut.
Absolut. Das hast du super Tipps auch nochmal gegeben. Einmal zum einen eben die Ernährung, worauf man da achten sollte. Und dann aber auch nochmal so Alltagstipps, was da wirklich wichtig ist. Bewegung ist ja auch einfach so zum Runterkommen, sich vielleicht zum einen auszupowern, aber auch Bewegung in der Natur oder sowas, um zu entspannen und vielleicht auch mal, was ich auch total gut finde, mal in die Ferne zu gucken. Also weil man ja häufig, wenn man gegen den Bildschirm starrt oder man guckt relativ kurz immer und wenn man dann mal draußen ist und wirklich mal weit gucken kann, ist es so ein schönes Gefühl und bringt einen auch so runter und in der Natur ja generell die Ruhe zu genießen und da Pausen zu machen, das ist auch für den Stress super, super wichtig, dass man da ja sich Pause nimmt. Und da entspannt ja auch jeder anders. Also jeder hat seine unterschiedlichen Methoden. Für manche ist Meditieren total super und jemand anderes schaltet da überhaupt nicht ab und hat aber andere Sachen, wo er total gut entspannen kann. Und da muss man auch so ein bisschen für sich herausfinden, was gut für einen ist, was man gerne macht, wo man entspannen kann und sich auch nichts aufzwängen, weil sonst ist es ja wieder ein Stress, wenn ich jetzt sage, oh, ich muss jetzt. Oder genauso wie mit Sport. Man sollte sich bewegen und es tut einem auch gut, aber wenn man sich einen Stress wieder rausmacht, ach, ich muss jetzt zum Sport und das, dann ist es genau wieder das Gegenteil. Also so eine gute Balance auch zu finden auf jeden Fall. Und was mir dazu jetzt noch einfällt, also wir haben natürlich über Ernährung jetzt gesprochen und dass man auf Proteine achtet und natürlich wenig Zucker und möglichst auch keine Fertigprodukte, weil, wie du auch gesagt hast, sind ja auch überhaupt keine Nährstoffe mehr drin und so weiter. Vielleicht magst du uns nochmal ein paar Nährstoffe gezielt nennen, die du wichtig findest, die oft eben auch fehlen oder die auch wichtig für unser Hormongleichgewicht sind, wo man vielleicht darauf achten kann, natürlich über Nahrungsmittel, aber vielleicht auch, wenn man es eben nicht über die Ernährung zunimmt, über Nahrungsergänzungsmittel. Also was sind so deine Must-Haves, wo du sagen würdest, sollte man vielleicht auch abklären lassen, wie die vorhanden sind im Körper, wo du sagst, aber das siehst du häufig auch, dass das eben fehlt oder dass das im Mangel ist, genau.
Genau, genau. Ich meine, gut, das Klassische, was aber auch, glaube ich, viele schon kennen, ist natürlich das Magnesium. Das ist unser Stressmineral schlechthin. Also wir haben auch wirklich einen erhöhten Bedarf an Magnesium, wenn wir viel Stress haben. Deswegen oft sitzen bei mir dann Patientinnen da, die dann sagen, aber ich nehme ja schon Magnesium, wo ich mal ja ein bisschen relativieren muss. Erstens gibt es da ganz verschiedene Magnesiumprodukte, besser verwertbar oder weniger gut. Aber natürlich auch der Bedarf steigt natürlich an, was für einen normalen Menschen okay ist. Ist für jemanden, der wirklich eine stressige Phase hat oder noch dazu Sport treibt oder so, kann das durchaus noch viel zu wenig sein. Und wenn man sich auch vorstellt, dass Magnesium bei, über 500 Stoffwechselvorgängen als Kofaktor nötig ist, weiß man dann auch, dass entsprechend so viele Stoffwechselvorgänge nicht optimal ablaufen können, wenn ich einen Magnesiummangel habe. Noch dazu ist es auch ein beruhigendes Mineralsalz. Das heißt, wenn ich Schlafstörungen habe, lohnt sich das durchaus mal 30 Minuten vorm Zu-Bett-Gehen einzunehmen und einfach mal zu schauen, vielleicht fährt es mich noch ein bisschen mehr runter und fördert dadurch natürlich auch einen guten Schlaf. Aber auch ganz viele andere Sachen sind wichtig. Also Omega-3-Fette sind eigentlich immer wichtig, egal in welcher Lebensphase ich bin, weil wir einfach das als guten Ausgleich brauchen zu den vielen schlechten Fetten, die wir zu uns nehmen. Aber auch Omega-3 ist anti-entzündlich und eben auch chronischer Stress macht eben auch so den Boden für stille chronische Entzündungen im Körper. Das heißt, das ist ein bisschen dann der Feuerlöscher sozusagen für den Körper. Wenn ich an die Schilddrüse denke, ist Selen entsprechend speziell für die Schilddrüse etwas, was das ganze System ein bisschen dämpft und eben vor Überreaktionen, die dann vielleicht zu Hashimoto wieder führen, ein bisschen schützt. Eben weil beim Stoffwechselvorgang, wenn der Körper das inaktive T4 ins aktive T3 umwandeln muss, natürlich auch immer mal wieder, wie überall, freie Radikale auch entstehen und die muss der Körper natürlich dann auch wieder entsprechend abfangen, damit die keinen Schaden machen. Dafür braucht man Selen im Körper. Wenn man an den normalen Hormon, also Geschlechtshormonstoffwechsel denken, sind natürlich unsere B-Vitamine auch wichtig, damit das Ganze optimal abläuft. Also sprich, wenn der Körper wirklich seine Hormone produziert, braucht er zum Beispiel auch viel Vitamin B6, das ist zum Beispiel für die Hormonproduktion ganz, ganz wichtig, auch für andere Funktionen wie viele B-Vitamine auch. Genau, ansonsten Zink. Zink ist natürlich ähnlich wie Magnesium auch an ganz, ganz vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Nicht nur fürs Immunsystem, sondern eben auch wieder für die Hormonsynthese. Und ja, abgesehen von den Mikronährstoffen gibt es natürlich dann auch verschiedene Pflanzen, die man unterstützend einnehmen kann. Am bekanntesten ist da wahrscheinlich der Mönchspfeffer, der eben gern bei Progesteronmangel auch mal von Frauenärzten gern verschrieben wird, der eben da ein bisschen mit unterstützen kann. Aber es gibt auch noch andere Pflanzen, Safran eben, der auch eine starke psychische Wirkung hat bei depressiven Verstimmungen, die ja auch dann oft in dem Zusammenhang auftreten, sei es bei einer Schilddrüsenunterfunktion, bei Zyklusstörungen. Also auch da ist es so, wo ich oft denke, viele Frauen bekommen vielleicht zu schnell auch mal Psychopharmaka verschrieben, statt dass man einfach auch mal dran denkt, es könnte auch in Anführungsstrichen nur ein hormonelles Ungleichgewicht sein. Und die Frauen sind dann weniger depressiv, wenn eben da wieder für Gleichgewicht gesorgt wird. Ne? Oder eben natürlich auch die Nebenniere unterstützen, die ja in dieser chronischen Stresssituation massiv zu leisten hat. Die braucht ganz viel Vitamin C zum Beispiel. Also man weiß, bei Tieren, die haben ja noch die Möglichkeit, Vitamin C selbst herzustellen und die stellen teilweise in Stressphasen wirklich viel Vitamin C her, mehrere Gramm am Tag. Der Körper des Menschen hat die Funktion leider irgendwann im Laufe der Evolution verloren, aber nichtsdestotrotz ist das für uns auch ganz wichtig und wir haben eben dann auch einen höheren Vitamin C-Bedarf, wenn wir stressige Phasen haben. Genau. Oder eben ja auch so andere Pflanzen, so Adaptogene nennt man die, Rhodiola, Ashwagandha, sind eben Pflanzen, die dann auch ausgleichend auf den Cortisolhaushalt wirken können, ja, damit ich eben dann nicht Richtung Burnout rutsche oder eben auch ein bisschen runterzufahren, wenn ich gerade viel zu viel Cortisol im Körper zirkulieren habe. Aber man sollte das natürlich nicht einfach irgendwie nehmen und einwerfen, sondern sich dann schon wieder gezielt Rat suchen, idealerweise ein Labor davor machen, um mal zu gucken, wie schaut es wirklich aus, wo stehe ich denn, wo brauche ich Unterstützung. Genau, und sich dann entsprechend einen Therapeuten suchen, der einen da begleitet.
Ja, das war auf jeden Fall eine gute Übersicht an Nährstoffen, die da wichtig sein können. Und man merkt auch einfach, wie gezielt bestimmte Mikronährstoffe auch einzelne Bereiche im Hormonsystem unterstützen können. Also ob das Nervensystem ist, Zyklus, Schilddrüse, Stimmung, da gibt es ja wirklich unterschiedliche Nährstoffe, die da für unterschiedliche Sachen wichtig sind. Und das finde ich super spannend. Und manche überschneiden sich natürlich auch und sind für unterschiedliche Sachen oder mehrere Sachen auch zuständig. Und in Stress, gerade in stressigen Zeiten ist es ja dann auch eben wichtig zu wissen, worauf man besonders achten sollte. Und das finde ich super spannend, das hast du sehr, sehr gut erklärt. Genau, und dann, ja, sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Du hast super viel erzählt überhaupt zum Hormongleichgewicht, zu unseren drei heutigen Hauptschwerpunkten Geschlechtshormon, Schilddrüsenhormon und Stresshormon und was auch eben im Körper passiert, wenn wir chronischen Stress haben. Du hast über die Ernährung gesprochen und was man auch so im Alltag tun kann, also dass man auf seinen Schlaf achtet, auf Bewegung und auch jetzt gerade zum Schluss nochmal über verschiedene Nährstoffe gesprochen, die da eine Rolle spielen können, wenn man da eben ein Hormonungleichgewicht hat. Und genau, ich danke dir wirklich herzlich, dass du heute mein Gast warst und so viele Impulse mitgebracht hast. Ich fand es super, super spannend und ich glaube auch unsere Zuhörer haben wirklich wieder sehr, sehr viel gelernt. Und ja, ich glaube, so kann man seinen Körper wieder besser verstehen und vielleicht dann auch eben gezielt unterstützen und sich auch gezielt Hilfe holen, um einfach da nicht alleine das anpacken zu müssen. Genau, deswegen vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und danke auch für die Einladung.
Ja, schön. Dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich nochmal und dann sage ich vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, diese 52. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.